SRF Audio.
.30 Uhr, Rendezvous. Das sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Der Birkenstock war erst der Anfang. Über den Ukraine-Krieg soll weitergeredet werden, diesmal wahrscheinlich mit Russland. Comparis ist ein Vergleichsdienst, aber auch ein Geschäftsmodell, urteilt das Bundesverwaltungsgericht. Lohnt sich die Heimkehr? Die Reportage aus der zerstörten südukrainischen Frontstadt Mykolaiv. Und um eins in unserer Sommerserie 100 Jahre Weltgeschichte im Radio, auf Ihren Wunsch, das Ende des Zweiten Weltkriegs.
Deutsche, das deutsche Oberkommando hat heute auf Befehl von Großadmiral Dönitz die bedingungslose Kapitulation aller deutschen Truppen erklärt.
L'Allemagne est abattue et elle a signé son désastre. Ah, vive la France!
Nicht nur Frankreichs General de Gaulle jubelte 1945, auch in der Schweiz sei die Erleichterung immens gewesen, erzählt der Schweizer Historiker Jakob Tanner um 13 Uhr. Rendezvous, die Themen zusammengestellt hat Philipp Fontana. Zur Sendung begrüßt sie Ivana Pribakovic. Es war für alle klar, dass der Ukraine-Gipfel auf dem Birkenstock keinen Durchbruch bringen würde. Trotzdem waren viele enttäuscht, dass nach dem Spitzentreffen unklar blieb, ob die Gespräche weitergehen würden. Am Rande des NATO-Gipfels hat Fredrik Steiger erfahren, es geht weiter.
Der Gipfel auf dem Birkenstock für einen Frieden in der Ukraine war keine isolierte Veranstaltung, sondern markiert den Beginn eines Prozesses. Der soll in den nächsten 7 bis 8 Wochen weitergehen, und zwar mit Treffen auf der Ebene von Ministern oder Sicherheitsberatern zu jenen 3 Themen, die auch auf dem Birkenstock im Vordergrund standen. Die Türkei plant eine Konferenz zum Schwarzen Meer, bei der es nicht zuletzt um sichere Lebensmittelexporte gehen soll. Darüber sprach auf dem NATO-Gipfel in Washington auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan mit seinem ukrainischen Amtskollegen Volodymyr Zelensky. Eine 2. Konferenz über nukleare und Energiesicherheit wird voraussichtlich Katar veranstalten. Eine 3. über Gefangenenaustausche und verschleppte Kinder plant Kanada. Bei allen 3 Themen soll versucht werden, auch Russland irgendwie in den Dialog einzubinden. Im Herbst, idealerweise noch vor den US-Präsidentschaftswahlen im November, soll dann ein 2. Gipfeltreffen stattfinden mit Staats- und Regierungschefs. Diesmal nicht mehr in Europa. Im Vordergrund als Veranstaltungsort steht momentan Saudi-Arabien. Und, anders als beim Birkenstock-Gipfel, wollen offenbar die Ukrainer diesmal erreichen, dass auch Russland teilnimmt. Wichtige Länder wie China oder Brasilien scheinen sich diesem geplanten Vorgehen zumindest nicht offen zu widersetzen. Der rudimentäre chinesisch-brasilianische Friedensplan, als Alternative zum Birkenstock-Treffen ins Spiel gebracht, wurde bisher nicht konkretisiert. Ob er überhaupt noch weiterverfolgt wird, ist unklar. Trat die Schweiz beim Birkenstock-Gipfel als Organisatorin und Gastgeberin auf, wird ihre Rolle bei der Fortsetzung des Prozesses wohl geringer sein. Verschiedenerseits wurde sie indes gebeten, weiterhin gewisse Koordinationsaufgaben zu übernehmen.
Fredrik Steiger. Weiteres Wichtiges in der Nachrichtenübersicht mit Patrick Seiler.
Wir beginnen mit einer Meldung zur Schweizer Fußballnationalmannschaft. Murat Yakin bleibt Trainer der Schweizer Nazi. Das hat der Schweizerische Fußballverband bekannt gegeben. Yakin und auch sein Assistenztrainer Giorgio Contini hätten ihre Verträge verlängert. Details dazu will der Verband am Montagnachmittag bekannt geben an einer Medienkonferenz. Yakin ist seit 3 Jahren Nationaltrainer, Contini seit Februar sein Assistent. Studieren an der ETH Zürich und der ETH Lausanne soll für Personen aus dem Ausland teurer werden. Die Studiengebühren für sie sollen verdreifacht werden. Das hat der ETH-Rat entschieden. Zudem will er die Studiengebühren neu an den Landesindex der Konsumentenpreise anbinden, also an die Teuerung. Derzeit betragen die Studiengebühren 730 Franken pro Semester. Für ausländische Personen, die für ihr Studium in die Schweiz ziehen, werden es künftig also 2190 Franken pro Semester. Mit diesem Schritt sollen die klaren Worte aus der Politik berücksichtigt werden, schreibt der ETH-Rat. Ende Mai hatte der Nationalrat eine Erhöhung der Studiengebühren für Studierende aus dem Ausland gefordert. Teurer soll es ab dem Herbstsemester 2025 werden. Ausländische Personen, die ihr Studium bereits zuvor begonnen haben, sollen ihr Bachelor- oder ihr Masterstudium ohne Erhöhung abschließen können. In der Waadtländer Gemeinde Prilly in der Nähe von Lausanne sind auf einer Baustelle Teile eines Baugerüsts eingestürzt. Zwei Personen sind dabei ums Leben gekommen. Mindestens vier wurden schwer verletzt, wie die Waadtländer Kantonspolizei schreibt. Der Unfall passierte auf einer Baustelle beim Einkaufszentrum Mallet Lumière. Ein Teil dieses Einkaufszentrums soll um 14 Stockwerke erhöht werden. Der Einsatz von Rettungskräften und der Polizei läuft noch. Im Einsatz steht auch ein Rettungshelikopter. Medienberichten zufolge ist ein Lastenaufzug vom 13. Stock des Gerüsts gestürzt und hat einen Teil des Baugerüsts mitgerissen. Bei einer Gewalttat in der Stadt St. Gallen sind vier Personen zum Teil schwer verletzt worden. Der Vorfall passierte gestern Abend im Treppenhaus eines Wohnhauses. Gemäß der Kantonspolizei St. Gallen griff ein Bewohner mehrere Personen mit einer Machete an. Unter den Verletzten ist ein 3 Monate altes Kind. Alle verletzten Personen mussten operiert werden, in Lebensgefahr sei aber niemand mehr. Der festgenommene Mann war der Polizei als psychisch auffällig bekannt. Heftige Gewitter sind am Morgen über das Südtessin gezogen. Laut SRF Meteo sind dabei Sturmböen von bis zu 100 Kilometern pro Stunde gemessen worden. Umgestürzte Bäume hätten mehrere Straßen blockiert, so die Tessiner Kantonspolizei. In mehreren Dörfern sei vorübergehend der Strom ausgefallen. Der Bund hat vor weiteren Unwettern in den kommenden Tagen gewarnt, wobei im Tessin das Risiko am größten sei. Im Matschatal haben sich die Behörden darauf vorbereitet, notfalls Menschen zu evakuieren. Und damit gleich zu den Wetterprognosen. Heute ist es wechselnd bis stark bewölkt mit teils kräftigen Schauern und Gewittern. Die Höchstwerte erreichen 22 bis 26 Grad. Morgen zeigt sich zeitweise die Sonne, im Westen und Süden häufiger als im Osten. Nass wird es hauptsächlich über den Alpen und im Süden.
Comparis, der Dienstvergleich zum Beispiel Krankenkassen oder Hypothekarangebote. Was aber ist Comparis? Nur ein Vergleichsdienst oder auch ein Geschäftsmodell? Darüber haben Comparis und die FINMA, die Schweizer Finanzmarktaufsicht, jahrelang gestritten. Jetzt gibt das Bundesverwaltungsgericht der FINMA recht. Für Comparis ist das ärgerlich, doch für Konsumentinnen und Konsumenten ist das Urteil eine gute Nachricht. Gerichtskorrespondentin Sibylla Bondolfi.
Wer herausfinden möchte, ob sich ein Wechsel der Krankenkasse oder der Autoversicherung lohnt, geht häufig auf Comparis. Seit 25 Jahren kann man dort Versicherungen vergleichen. Die Webseite zählt rund 80 Millionen Besuche pro Jahr. Wer beim Vergleichsdienst fündig wird, kann mit Weiterklicken eine Offerte bei der gewünschten Versicherung bestellen. Für jede bestellte Offerte zahlt die Versicherung dem Comparis-Konzern eine Provision. Genau das wird Comparis nun in einem Gerichtsstreit zum Verhängnis. Laut Bundesverwaltungsgericht gilt Comparis als Versicherungsvermittlerin und untersteht der Finanzmarktaufsicht. Für Comparis ist dieses Urteil ärgerlich, denn es bedeutet einen Zusatzaufwand. Mediensprecher Adi Kolecic.
Comparis bietet Informationen über Versicherungsprodukte, ohne dass wir direkt Offerten bei uns abwickeln. Also, und das machen aber auch andere größere Firmen, vor allem aus den USA, wie Google zum Beispiel auch. Und die sind der Firma nicht unterstellt. Und da sehen wir einfach einen Wettbewerbsnachteil für uns.
Trotzdem akzeptiert Comparis das Urteil und zieht es nicht ans Bundesgericht weiter. Comparis wird sich nun bei der FINMA als Versicherungsvermittlerin registrieren. Für die Konsumentinnen und Konsumenten ist das eine gute Nachricht. Sarah Stalder von der Stiftung für Konsumentenschutz begrüßt, dass Comparis neu eine Informationspflicht hat.
Comparis war ein intransparenter Vergleichsdienst, hat aber großen Erfolg gehabt und die Leute haben nicht gewusst, dass da eben im Hintergrund eine Auswahl getroffen wird. Die Leute dachten, es sei ein Vergleichsdienst wie alle neutralen Vergleichsdienste auch. Aber Comparis hat eben ein Geschäftsmodell, das heißt, es wurden dann auch Zahlungen getätigt, wenn es zu einem Vertragsabschluss kam oder wenn eine Offerte eingefordert wurde.
Neu muss Comparis offenlegen, wie viel Geld sie von den Versicherungen für eine Offerte bekommen. Nicht nur gegenüber der Finma, sondern auch gegenüber der Kundschaft. Auf die Kritik der Stiftung für Konsumentenschutz kontert der Comparis-Sprecher:
Comparis kommuniziert sein Angebot schon heute transparent. Bei jedem Vergleich sehen die User, welche Firmen abgebildet werden.
Entsprechend sei das auch nicht Gegenstand des Gerichtsurteils gewesen. Für die Konsumentinnen und Konsumenten ändert sich laut Comparis im Moment nichts. Ob die Plattform zukünftig anders aussehe, könne man noch nicht sagen. Fest steht aber auch, dass Comparis momentan nicht fürchten muss, Gewinne rückwirkend herausgeben zu müssen, wie die Finma auf Anfrage bestätigt.
Rendezvous, das erwartet Sie noch. Comeback des Geächteten. Die Wahl des verurteilten Ex-Nationalrats Yannick Bütte zum obersten Tourismusmann im Wallis eint seine Gegnerinnen und Gegner. Der Mensch, das adaptive Wesen. In der südukrainischen kriegsversehrten Stadt Mykolaiv muss man marschieren, um zu Trinkwasser zu kommen. Die Reportage. Stau vor dem Gotthard. Einige im Südtessin sind froh darum. Der Gotthard filtere immerhin die Blechlawine. Und tödliche Schönheit. In Alaska leuchten Flüsse und Bäche orange. Sie sind für viele Fische nicht mehr bewohnbar. Yannick Bütte. Das war einst ein Shootingstar der Walliser CVP, die ihn in den Nationalrat schickte und Großes von ihm erwartete. Bütte musste aber vor 7 Jahren aus dem Nationalrat zurücktreten, weil er eine Geliebte belästigt hatte. Dafür und für einen zweiten Fall von sexueller Belästigung wurde er verurteilt und verschwand aus dem Rampenlicht. Nun ist Bütte aber zurück und in den Schlagzeilen. Die Walliser Tourismuskammer verhalf dem Mitte-Politiker zum Comeback. Sie wählte ihn zum Präsidenten. Das sorgt im Wallis für heftige Proteste. Andreas Stüdli.
Für Yannick Bütte war es ein großes Comeback, als er am 18. Juni zum Präsidenten der Walliser Tourismuskammer gewählt wurde. Er hatte nach den Belästigungsaffären nicht nur als Nationalrat zurücktreten müssen, er trat später auch als Präsident der Unterwalliser Gemeinde Colombey-Müra ab. Ein derart wichtiges Amt wie das Präsidium der politischen Lobbyorganisation des Walliser Tourismus hatte er seither nicht mehr inne. Doch dagegen gibt es Widerstand. Als eine der ersten kritisierte Danica Zurbricken, eine frühere Politikerin, die Wahl.
Also meine erste Reaktion war Unglaube. Ich konnte mir das nicht vorstellen, dass er so schnell wieder auftaucht.
Eine Petition wurde lanciert, die die Absetzung von Bütte fordert. Auch weil er im Vorstand von Valle Wallis Promotion sitzt, der Vermarktungsorganisation des Tourismus, und damit indirekter Vorgesetzter von einem seiner Opfer geworden ist. Über 7'000 Menschen haben die Petition bislang unterzeichnet. Auch aus der Politik gab es Widerstand, von mehreren Frauensektionen der Parteien. Rael Zimmermann, Präsidentin der SP Oberwallis, sagt:
Was mir halt auch auffällt, Yannick Bütte, er zeigt keine Reue, er hat sich nie für seine Taten entschuldigt, er zeigt überhaupt keine Sensibilität für das Thema, er zeigt keine Sensibilität für die Machtverhältnisse, die es jetzt gibt zwischen ihm und eines seiner Opfer. Ja, und das ist schon sehr schockierend.
Bütte äußert sich auf Anfrage von Radio SRF nicht zu den Protesten gegen seine Person. Zur Frage, ob es nicht problematisch sei, dass er nun indirekter Vorgesetzter von einer von ihm belästigten Frau werde, hatte er beim Walliser Regionalfernsehen Kanal 9 geantwortet.
Die Arbeit ist eine Sache, das private Leben ist etwas anderes. Wir sind wirklich also Erwachsenen und ich meine, es spielt absolut für mich keine Rolle. Ich hoffe, für Sie ist dasselbe.
Diese Worte besänftigten die Kritikerinnen überhaupt nicht. Wohl auch deshalb versuchte gestern Luc Felle, der Vizepräsident der Walliser Tourismuskammer, die Wogen zu glätten. Im Westschweizer Radio verteidigte er die Wahl von Bütte. Auf die Frage, ob die Belästigungen im Wahlprozedere ein Thema waren, sagte er:
Il a été condamné, il a payé, je pense que voilà. On n'a pas parlé de ça.
Bütte sei verurteilt worden, er habe dafür gebüßt. Man habe nicht darüber gesprochen, weder im Vorstand noch an der Generalversammlung. Dass jeder eine zweite Chance verdient habe, das sehen auch Kritikerinnen wie Christina Bachmann-Roth, die Präsidentin der Mitte Frauen Schweiz, ein. Es gebe für das Amt aber sicher auch andere geeignete Kandidaten. Das Schweigen in der Tourismuskammer ist ein Schweigen der Männer. Im 13-köpfigen Vorstand sitzt nur eine Frau. Auch deshalb dürften die Proteste nicht abreißen. Ob Bütte Präsident der Tourismuskammer bleibt oder nicht, das wird der Vorstand frühestens bei der nächsten Sitzung im August diskutieren. Aber nicht nur die Tourismuskammer steht in der Kritik, sondern auch der Kanton. Für Danica Zurbricken muss das Wallis nun aktiv werden.
Also Sie müssen sicher auch wieder Fragen stellen, wie es zu dieser Wahl gekommen ist und dann Maßnahmen ergreifen, damit dies nicht wieder vorkommt.
Tourismusverantwortlicher in der Regierung ist Christoph Dachbülle, ein Parteikollege von Bütte. Auch er lehnte ein Interview mit Radio SRF ab, mit der Begründung, dass die Walliser Tourismuskammer eine vom Staat unabhängige Organisation sei. Ob das Comeback von Bütte ein jähes Ende finden oder weitergehen wird, ist noch offen. Dennoch hat der Fall eine Mauer des Schweigens gebrochen. Das sei auch nötig, sagt Rael Zimmermann von der SP.
Sexualisierte Gewalt, sexuelle Belästigung, das sind keine Kavaliersdelikte und das muss auch in Wallis allen klar werden.
Über das Thema der sexuellen Belästigung wird in der Walliser Gesellschaft nun rege diskutiert, wegen Yannick Bütte.
Mykolaiv. Die Stadt im Süden der Ukraine lag in den ersten Monaten des Krieges an der Front und wurde massiv beschossen und zum Teil zerstört. Dann wurden die russischen Truppen ostwärts vertrieben, bis über den Fluss Dnipro. In der Stadt Mykolaiv ist es ruhiger geworden. Das Leben scheint seinen normalen Gang zu gehen, doch die Lage ist misslich. Judith Huber.
Es ist ein apokalyptisches Bild. In einem Hochhaus klafft ein gigantisches Loch. Es erstreckt sich über alle 10 Stockwerke. Hier in der Regionalverwaltung von Mykolaiv wurde am Morgen des 29. März 2022 gearbeitet, als eine Rakete einschlug und 37 Menschen tötete. Das versehrte Gebäude steht bis heute und erinnert an die schlimmen ersten Kriegswochen. Damals hatten die angreifenden Russen damit gerechnet, durchmarschieren zu können. Doch die ukrainische Armee stoppte sie kurz vor Mykolaiv. Deshalb versuchten die Angreifer, die Stadt mit Dauerbeschuss in die Knie zu zwingen. Der Luftalarm, so erzählt man uns, wollte einfach nicht aufhören. Rund die Hälfte der einst 500.000 Einwohner und Einwohnerinnen verließen die Stadt. Unweit des kaputten Gebäudes in einem Park treffen wir den stellvertretenden Bürgermeister Vitali Lukov. Er trägt Jeans, ein feldgrünes T-Shirt und wirkt müde. Lukov sagt: Die Situation habe sich im Spätherbst 2022 vollkommen verändert, als die ukrainischen Truppen den besetzten Teil der Region Mykolaiv befreiten und die Russen bis über den Fluss Dnipro drängten. In der Stadt sei es seither viel ruhiger. Sie könne nicht mehr aus der Nähe beschossen werden. Manche der Geflüchteten sind zurückgekehrt. Andere sind aus den von Russland besetzten Gebieten zugezogen. Mykolaiv wirke nun friedlich. Kinder spielten draußen. Am Abend seien wieder viele Leute auf den Straßen, sagt Lukov. Das sei einerseits gut. Aber es mache ihm auch Sorgen. Denn Mykolaiv werde immer noch angegriffen. Zwar seltener, aber dafür gezielter. Doch die Leute seien sorglos geworden. Außerdem, es sei schwierig, sich zu schützen, denn der Luftalarm ertöne praktisch gleichzeitig mit dem Einschlag der russischen Raketen. Diese können nicht abgewehrt werden, denn die wenigen verfügbaren Luftverteidigungssysteme werden zum Schutz der Hauptstadt und wichtiger Infrastruktur eingesetzt. Genau deshalb haben die Schulen in Mykolaiv nach wie vor Online-Unterricht. Alles andere wäre zu gefährlich, so Lukov. Für die Kinder ist das eine Katastrophe. Inzwischen haben fast die Hälfte der Schulkinder die Stadt verlassen, in der Regel zusammen mit ihren Müttern und Großmüttern. Und auch die meisten Firmen sind weg. Lukov sagt:
Das Business у нас залишилось здесь приблизно 10%. Тому що всі великі підприємства.
Nur etwa 10% der Unternehmen seien noch da. Alle großen hätten entweder dicht gemacht oder ihre Geschäfte in den Westen der Ukraine verlegt. Nur kleine Firmen seien geblieben, aus der Dienstleistungsbranche, der Lebensmittelproduktion und der kritischen Infrastruktur. Ein weiteres gravierendes Problem der Stadt, das fehlende saubere Wasser. Denn die Russen haben die Pipeline, die Wasser aus dem Fluss Dnipro in die Stadt brachte, zerstört. Sie kann nicht repariert werden, wegen des Beschusses durch die Russen, die das andere Ufer kontrollieren. Die Großstadt muss sich mit Wasser aus dem nahen Fluss behelfen, das wegen der Nähe zum Schwarzen Meer salzig ist. Der erste Monat, als gar kein Wasser floss, sei sehr hart gewesen. Nun aber könnten die Bewohner und Bewohnerinnen an 170 Ausgabestellen kostenlos Trinkwasser beziehen, auch dank ausländischer Hilfe. Die Menschen gewöhnten sich allmählich daran. Das heißt, man muss das Wasser, das man zum Trinken und Kochen benötigt, in Behältern in die Wohnung transportieren. Und das bei Temperaturen von aktuell über 30 Grad. Der stellvertretende Bürgermeister spricht deshalb von der Illusion einer lebendigen Stadt. Und genau deshalb möchte er nicht, dass die Geflüchteten bereits zurückkehren. Denn alle, die nicht aktiv seien und nicht arbeiten könnten, seien eher eine Belastung. Rentner und Kinder etwa. Denn man kämpfe nach wie vor ums Überleben. Deshalb wäre er froh, wenn diese Menschen weiterhin an ihrem sicheren Ort bleiben würden.
Die Reportage von Judith Huber.
Verkehrsinfo SRF von 9.30 Uhr. Vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden. 10 Kilometer Stau und 2 Stunden Wartezeit ab Wassen. Die Einfahrt in Göschenen ist gesperrt.
Wenn Sie im Auto so etwas hören, diese Verkehrsmeldung ist übrigens nicht aktuell, sondern nur ein Beispiel, haben Sie sicher gemerkt. Wenn Sie so etwas hören, regen Sie sich wahrscheinlich auf. Was uns nur in den Ferien stört, ist für die Menschen im Südtessin Alltag. Denn das Mendrisiotto versinkt auch ohne Reiseverkehr täglich im Stau. Warum dieser Stau für die einen im Südtessin eine gute Sache ist, weiß Caroline Türkauf.
Andrea Rigamonti ist FDP-Grossrat und Präsident der Verkehrskommission im Südtessin. Hört er, dass sich bei Erstfeld die Autos kilometerlang stauen, beruhigt ihn das.
Dal punto di vista della mia regione.
Für unsere Region ist der Gotthardstau ein Filter. Gäbe es diesen Filter nicht, wären noch mehr Autos bei uns. Es ist wichtig zu wissen, dass sich bei uns die Autos täglich und auch außerhalb der Ferienzeit stauen. Über 70.000 italienische Grenzgängerinnen passieren bei uns den Grenzübergang.
Quindi guardiamo San Gottardo anche come un filtro.
Das Südtessin versinkt täglich im Stau. Verkehrsexperte Rigamonti befürchtet, dass es noch schlimmer wird. Dann nämlich, wenn die zweite Gotthard-Autobahnröhre fertig gebaut ist. Wir befürchten, dass der zweite Autobahntunnel den Verkehr verflüssigt, dass dann noch mehr Autos bei uns durchfahren wollen. Wir haben Angst, dass damit die Filterfunktion des Gotthards entfällt und wir unter dem Verkehr kollabieren. Das gelte es zu verhindern, sagt Rigamonti. Er regt an, dass Ausländer, die die Schweiz mit ihrem Auto nur passieren, mehr Geld zahlen sollen für die Autobahnvignette. An der Debatte über die Gotthardgebühr will er sich nicht die Finger verbrennen. Anders Bruno Arrigoni. Der FDP-Politiker ist Präsident der Grenzstadt Chiasso und er wünscht sich eine Gotthardgebühr. Die allermeisten Reisenden bringen unserer Gegend gar nichts. Ich verstehe nicht, warum sie gratis durch den Gotthardtunnel fahren können. Das ist bemerkenswert, denn viele Tessiner Politiker, besonders auch jene, die weit weg von Chiasso wohnen, wehren sich vehement gegen eine solche Gotthardgebühr. So auch die Tessiner Regierung. Das Argument, damit würde das Tessin vom Rest der Schweiz abgehängt. Die Befürchtung geht um, dass der Tourismus Schaden nehmen könnte. Dazu Bruno Arrigoni. Das glaube ich nicht. Im Gegenteil, Tessiner Politiker klagen immer, dass ihr Kanton arm ist. Die Gotthardgebühren wären doch ein guter Zustupf für die Kantonskasse. Stimmen wie diese werden kaum gehört. Darum hat der Bundesrat kürzlich mit Rücksicht auf die Südschweiz der Gotthardmaut eine Absage erteilt. Das ärgert die im Tessin schwach vertretene Partei der Grünliberalen. So sagt Großrat Massimo Mobilia, der Bundesrat sei mit dieser abschlägigen Gotthardgebühr wenig mutig.
Riteniamo che il Consiglio federale non ha un grande coraggio.
Der Grund für diese aufmüpfige Haltung: auch die Tessiner Grünliberalen sorgen sich um die Zukunft des Mendrisiottos. Ist der zweite Autobahntunnel fertig, wird er früher oder später benutzt, um den Gotthardstau zu verkürzen. Das wäre das Ende des Mendrisiottos. Damit das eben nicht passiert, brauche es eine Gotthardgebühr. Gerne dürfen Tarife für Urner und Tessinerinnen geringer sein. Hauptsache, es gibt einen Filter, der das Mendrisiotto schützt, findet Massimo Mobilia. Bis jetzt sind solche Tessiner Stimmen leise. Wer weiß, vielleicht ändert sich das, wenn die Autoschlange am Gotthard immer länger und länger wird.
Sie hören Rendezvous. Es ist 1:05. Was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie an Alaska denken? Unberührte Wildnis? Kälte? Letzteres stimmt nicht mehr ganz. Alaska erwärmt sich zurzeit 4-mal so schnell im Vergleich zum Rest der Welt. Das hat unerwartete Folgen. Zum Beispiel färben sich Bäche und Flüsse orange. Orange Linien im satten Grün, was schön aussieht, ist für einen Teil der Lebewesen fatal. Für Fische sind solche Gewässer praktisch unbewohnbar. Wissenschaftsredaktorin Katrin Zöfel hat darüber mit dem Forscher gesprochen, dem das als erstem aufgefallen ist.
John O'Donnell dachte, das ist bestimmt nur eine verrückte Ausnahme.
I thought this was probably an anomaly or just a one-off case study.
2018 war er mit Kollegen vom Geologischen Dienst der USA im Norden Alaskas zur Probennahme unterwegs. Er selbst arbeitet für die US-Nationalparksbehörde. Sie sahen einer der Bäche, die bei ihrem letzten Besuch ein Jahr zuvor noch glasklares Wasser hatte, war plötzlich trüb und orange.
Okay, that might make for a good anecdote.
Das gibt mal eine gute Anekdote, dachte O'Donnell, aber nein.
We went back out in 2019 and we were flying over a much larger river.
2019 kamen sie wieder in die Brooks Mountains und sahen, noch bevor sie landeten, schon aus dem Helikopter, jetzt war es anders. Der Fluss, den sie gerade überflogen, war aber an einer bestimmten Stelle komplett orange, meilenweit flussabwärts.
They got to this one curve in the river and we noticed it turned completely orange, brownish orange, and that persisted for miles downstream of that point. That was really shocking.
Das war jetzt mehr als ein kleiner Bach, es war ein ausgewachsener Fluss. O'Donnell kannte ihn gut. Er hatte hier oft Proben genommen, in dem bis anhin klaren, reinen Wasser die Fische untersucht. Er war schockiert. Was war hier passiert und vor allem, wo noch? John O'Donnell und seine Kollegen baten alle um Hilfe, die in der abgeschiedenen Region unterwegs waren. Piloten, indigene Bewohnerinnen, Nationalparksbesucher. Und es ergab sich langsam ein Bild.
We thought that there was over 70 streams and rivers and changed color.
Mehr als 70 Bäche und Flüsse hatten sich verfärbt. Die ganze Region war betroffen. In einem 1000 Kilometer langen Streifen von West nach Ost die Brooks Mountains entlang. An einigen der Gewässer machte O'Donnell sich ans Messen.
What the measurements showed is that the streams, when they turn orange, they become more acidic.
Das orangene Wasser war deutlich saurer als normal und es enthielt sehr viel Eisen, genauer Rost. Die Quelle dafür: Grundwasser, das in die Bäche und Flüsse floss. Einige Details sind noch offen, aber klar ist schon jetzt, hinter all dem steckt tauender Permafrost. Boden, der jahrtausendelang gefroren war, taut auf. Das nun freie Wasser reagiert mit den Gesteinen.
What happens in the soil is that you get groundwater interacting with the minerals and often what that does is
überall dort, wo viel Eisen im Gestein enthalten ist, wird das Eisen im Wasser gelöst. Das Wasser wird dabei stark sauer und wenn dieses Wasser in Bäche und Flüsse gelangt, reagiert es mit Sauerstoff. Es entstehen winzige Rostpartikel. Auch gelöst werden giftige Metalle wie Kupfer, Nickel, Zink und Cadmium.
Things like copper and nickel and zinc and cadmium.
In jedem Fall, wo vorher Fische zahlreich waren, sind sie nun fast ganz verschwunden. Es ist offen, wie lange das Phänomen anhalten wird. Vielleicht ist irgendwann alles Eisen aus dem tauenden Boden gelöst. Vielleicht ist dann der Spuk vorbei. Vielleicht aber auch nicht.
As a scientist, you know, I view my job as someone who documents the change.
O'Donnell bemüht sich bei all dem nicht, emotional zu werden. Sein Job sei es, die Veränderungen durch die Klimaerwärmung zu dokumentieren und zu verstehen. Passieren könne das Gleiche überall dort, wo es viel Eisen im Boden hat und der Permafrost schwindet. Die Luftbilder von orangenen Flüssen und Bächen, sagt er, hätten viele Menschen berührt. Anders nochmal als Dürren im Regenwald oder steigende Meeresspiegel.
Katrin Zöfl im Rendezvous. Die Luftbilder finden Sie übrigens bei uns auf srf.ch/wissen. So viel vom Rendezvous für heute. Am Mikrofon war Ivana Pribakovic.
Das war ein Podcast von SRF.